Wir hören Gottes Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 21. Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist das zuversichtliche Vertrauen, das wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er für ihn bitten. Und er wird denen, die sündigen, nicht zum Tod, das Leben geben. Es gibt eine Sünde zum Tod, für die sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Alle Ungerechtigkeit ist Sünde, doch es gibt Sünde nicht zum Tod. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich auch für diesen letzten Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief. Wir danken dir für dein lebendiges Wort und für den Zuspruch, den uns diese Bibelstelle gibt. Lass sie auf uns wirken und hilf uns, dass wir dich dadurch besser verstehen und dich besser lieben lernen. In Jesu Namen. Amen. Ja, manchmal, wenn wir mal wieder von den unzähligen Meinungen und Weltanschauungen in dieser Welt überflutet werden, dann kann man an den Punkt kommen, wo man sich verwundert die Augen reibt und fragt, bilde ich mir das mit Jesus vielleicht nur ein? Ist das wirklich wahr, was ich von Jesus glaube? Und ich denke, so ging es wohl auch den ursprünglichen Empfängern des ersten Johannesbriefs. Ihre christlichen Gemeinden, das war wahrscheinlich ein Rundbrief, ihre Gemeinden stecken in einer tiefen Krise. Die klare Lehre der Apostel, die sie am Anfang empfangen hatten, stieß sehr schnell auf Widerstand und Ablehnung, selbst inmitten der Kirche. Ihr Lehrer hatten zuerst für Verwirrung gesorgt mit attraktiv klingenden, aber letztlich leeren alternativen Wahrheiten über Jesus. Und damit zogen sie Christen den Teppich unter den Füßen ihres Glaubens weg. Und am Ende verließen sie dann die Gemeinden wieder mit möglichst vielen Mitgliedern im Schlepptau. Es war eine wirkliche Katastrophe, eine Krise für die erste Gemeinde. Und die übrig gebliebenen rieben sich bestimmt verwundert die Augen und fragen sich, haben wir uns das mit Jesus vielleicht nur eingebildet? Haben vielleicht die Leute recht? Sollten wir wirklich bleiben oder sollten wir gehen? Es ist eine große Herausforderung, wie man auf alternative Vorschläge darüber, wer Jesus ist und was er getan hat, eingeht. Und das ist auch heute nicht anders. Heute werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse zitiert, die alten Glaubensgrundsätze scheinbar in Frage stellen. Es werden manchmal auch missionarische Argumente vorgebracht. Wenn man Menschen wirklich erreichen will, muss man die Botschaft von Jesus anpassen an unsere Zeit. Und während natürlich die Erfahrung der letzten 2000 Jahre jedes Mal wieder erwiesen hat, dass diese neuen Ansätze einfach zu kurze Beine haben, um zu tragen, zu kurz gedacht sind und die großen Wahrheiten Gottes nicht mehr wirklich miteinander verbinden können, dann schaffen sie es doch oft, uns zu überraschen und manchmal auch zu verunsichern. Und da ist es gut, wenn man sich daran erinnert, dass Gott von solchen Überraschungen nicht verunsichert ist. Gott sagt nicht, Mensch, daran habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, Gott wird nicht auf dem falschen Fuß erwischt, sondern durch jede Zeit leitet er sein Volk in seinem Geist durch sein Wort. Er ist vorbereitet auf die Verunsicherung und die Verwirrung, die auch in unserer Zeit vorherrschen kann. Heute kommen wir also zum Ende des ersten Johannesbriefs. Ein Brief, wie schon gesagt, an verunsicherte Christen. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die letzten Verse in dieser Lesung noch einmal genauer anschauen. Schaut euch Vers 19 an. Hier fangen wir an. Dort erinnert Johannes die Christen, dass sie in einer Welt leben, die im Argen liegt. Und daraus ergeben sich Spannungen und Verunsicherungen. In Vers 18 sagt er, im Vers davor, sagt er, dass der Böse versucht, Christen anzutasten. Auch wenn das nicht gelingen wird, dann kann es Verunsicherung hervorrufen. Und in Vers 21 spricht er von Abgöttern, von falschen Göttern, die nach unserer Anbetung gieren. Das ist die Situation damals, aber seit dem ersten Jahrhundert, hat sich nichts Grundlegendes geändert. Und gerade das, denke ich, lässt den ersten Johannesbrief so relevant wirken, wie wir es die letzten Wochen erlebt haben. Und es lässt ihn wie Balsam auf unsere Seelen wirken. Und das gilt auch für den Abschluss, den wir uns heute anschauen wollen. Und über dem steht insgesamt dieser Aufruf, den ihr auch auf der Folie seht. Und ich hoffe, ihr mögt das neue Design. Wenn nicht, könnt ihr mir danach gerne Feedback geben. Ich habe es versucht, etwas online-freundlicher zu gestalten, damit dort kein schwarzer Block in der Ecke zu finden ist. Der Aufruf heißt, du kannst dir sicher sein. Du musst nicht verunsichert in dieser Welt sein. Drei große Themen wollen wir uns aus diesem Abschnitt anschauen. Sie alle drehen sich um das Thema Gewissheit. Und es geht um das, was man als Christ wissen kann und worauf man deshalb auch bauen kann. Und das erste große Thema, das uns Gewissheit vermittelt, lautet: In einer ungewissen Welt gibt Gott uns ewiges Leben. In einer ungewissen Welt schenkt Gott uns ewiges Leben. Lesen wir dazu noch einmal Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja, hier nennt Johannes ein wichtiges Ziel für sein Schreiben. Am Anfang des Briefs hat er schon zwei weitere Ziele genannt. Erstens, hieß es dort, schreibt er mit dem Ziel, dass die Christen, die den Brief empfangen, auch weiterhin Gemeinschaft mit ihm haben. Mit ihm und den anderen Aposteln. Und diese Gemeinschaft besteht auf der Grundlage ihrer Begegnung mit Jesus Christus, die ihre Verkündigung an uns, an Christen, weitergibt. Johannes stellt besonders hervor, dass diese Begegnung mit Jesus Christus einer Begegnung mit ewigem Leben gleichkommt. Und seine Verkündigung eröffnet diese Möglichkeit für andere, nämlich dass sie teilhaben können an ewigem Leben. Ja, daran merkt man, das ist eine außergewöhnliche Botschaft, eine kostbare Botschaft. Und aus ihr ergibt sich das zweite Ziel, das er am Anfang nennt, nämlich, dass er Christen in die vollkommene Freude führen will, die aus dieser Gewissheit entsteht. Aus Verunsicherung ergibt sich keine Freude. Wenn wir Gewissheit in unserem Glauben haben, dann wächst daraus vollkommene Freude. Ja, also er will gerade verunsicherte Christen inmitten aller Ungewissheit in dieser Welt zurückführen zu vollkommener Freude. Wie geschieht das? Nun, indem man ihre Verkündigung, die der Apostel eins zu eins annimmt und ihr Glauben schenkt. Denn durch diesen Glauben an Jesus Christus hat man alles schon empfangen. Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben und vollkommene Freude. Und daran knüpft Vers 13 an. Johannes will, dass man als Christ weiß, Gewissheit hat, dass man ewiges Leben hat, schon jetzt, in der Gegenwart. Ewiges Leben ist untrennbar mit dem Namen verbunden, der hier genannt wird, dem Namen des Sohnes Gottes. Und dieser Name lautet Jesus Christus. Auf ihn vertrauen wir und deshalb wissen wir, dass wir ewiges Leben haben. In allem, was uns verunsichern kann, gibt sein Name uns die entscheidende Sicherheit. Vor kurzem haben wir als Familie den Film Castaway angeschaut. Er ist schon etwas älter, aber Vielleicht gerade deshalb ist er wirklich fasziniert. Vielleicht kennt ihr ihn, von einem Mann, der nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel angespült wird und dort die nächsten Jahre klarkommen wird. Mit ihm werden noch zwei Dinge zum Überleben angespült, nämlich ein paar Schlittschuhe, die ihm unter anderem bei zahnärztlichen Behandlungen zu Hilfe kommen, und ein Volleyball namens Wilson, der zu seinem Gegenüber in der Einsamkeit wird. Nicht mehr verstehen sich die beiden einwandfrei, der Volleyball wird auch mal weggeschossen, aber das Gute ist, wir haben doch einen besseren Namen als Wilson. Und dieser Name ist nicht eingebildet. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist keine therapeutische Wahrheit. Er lässt uns nie allein, sondern er führt und leitet uns als Christus, als König, hin zum ewigen Leben. Und entscheidend ist in verunsichernden Zeiten, dass wir einen Schritt zurücknehmen vom ganzen Kuddelmuddel unseres Lebens. Denn mit diesem Schritt zurück rückt das große Ganze wieder in den Fokus. Gottes Plan mit der Menschheit tritt wieder in unsere Perspektive und wir werden daran erinnert, dass wir ewiges Leben haben. Warum? Weil Jesus der Christus ist. Und in seinem Namen, unserem Herrn, haben wir ewiges Leben. Im vorigen Abschnitt schrieb Johannes, der Glaube an den Herrn Jesus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und so stehen auch wir im Vertrauen auf ihn mit vollen Händen da, als Überwinder, mit ewigem Leben, das uns niemand nehmen kann. Keine Welt im Argen, kein suchender Böser, keine Abgötter werden uns je überwinden, weil Jesus Jesus ist, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Niemand kann dir das ewige Leben rauben, wenn du ihm vertraust. Jesus Christus ist keine Einbildung. Und das bringt uns zum zweiten großen Thema, das uns Gewissheit vermittelt. In einer einsamen Welt hört uns Gott. In einer einsamen Welt hört uns Gott. Na, hier geht es offensichtlich ums Beten. Und man muss sich die Bedeutung von erhörtem Gebet bewusst machen. Denn wenn dieser Jesus Christus, den die Apostel verkündigen, nur eingebildet wäre und gar nicht echt, wie uns die Welt oft einreden will, dann würde keins unserer Gebete erhört werden. Aber vielleicht gibt es mal einen Zufallstreffer, ja, wenn man das Richtige betet, bitte Gott gibt, dass der Tag 24 Stunden hat morgen. Ja, manche Gebete werden immer erhört, manche auch durch Zufall. Aber letztlich wird unsere Gebetserfahrung uns verunsichern, weil Jesus nicht Jesus ist und weil das Gebet in seinem Namen keine Kraft hat. Und vielleicht geht es dir gerade so. Ja, vielleicht bist du verunsichert, weil du betest und siehst keine Gebetserhörung. Und Vers 14 sagt dagegen, dass der Glaube an den Herrn Jesus mit großer Zuversicht im Gebet verbunden ist. Also lasst uns das genauer anschauen. Vers 14. Und das ist das zuversichtliche Vertrauen, das wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wir wissen, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Gott wird sie garantiert erfüllen. Und meine Frage an euch ist, ist das wirklich deine Gebetserfahrung? Oder erlebst du vielleicht gerade eher eine ständige Gebetsnichterhörung? Aber wenn es euch geht wie mir, dann denkt ihr bestimmt sofort an Gebete, die nicht erhört wurden. Was war mit dem Gebet? Ja, vielleicht ein Gebet um Heilung. Ein Gebet für Bekehrung, ein Gebet um, bestimmt fallen uns sofort Gebete ein, die nicht erhört wurden. Also wie passen solche Nichterhörungen in das, was Johannes hier sagt und die Zuversicht, die er damit verbindet? Hat Gott vielleicht nicht zugehört? Gibt es vielleicht einen Trick, der Erhörung garantiert? Eine bestimmte Formel, die man sagen muss oder eine bestimmte Körperhaltung? Oder kümmert sich Gott vielleicht auch gar nicht darum, Vielleicht ist er mit größeren Dingen beschäftigt, mit Planetenbahnen, Supernoven und Klimawandel und all diesen großen Dingen, gegen die unsere kleinen Gebete so irrelevant erscheinen. Oder vielleicht wollte er auch nicht. Nun, hinter all diesen Antworten verbirgt sich ein falsches Gottesbild. Denn der wahre Gott ist nicht geizig und er ist nicht teilnahmslos oder geistesabwesend. Er ist nicht abgelenkt. Nein, Gott ist ein über die Maßen großzügiger Gott. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Wie sollte er uns da im Namen von Jesus Christus nicht auch alles andere schenken? Gott liebt es doch zu schenken. Es muss also andere Gründe geben, warum unsere Gebete manchmal nicht erhört werden oder zumindest den Eindruck erwecken. Der Jakobusbrief betont in der Hinsicht die Bedeutung eines gerechten und frommen Lebens. Das heißt, wenn man nicht bereit ist, von persönlicher Sünde umzukehren, dann kann man selbst im Weg seiner Gebete stehen. Und dann heißt es zuerst, das eigene Leben zu korrigieren, Vergebung und Versöhnung mit Gott zu suchen und vielleicht auch mit Mitmenschen und sich dann mit neuer Zuversicht ins Gebet zu stützen. Das ist ein Grund. Und wenn unsere Gebete nicht erhört werden, lohnt es sich, wenn wir in uns hineinhören und schauen, gibt es vielleicht eine Sünde, von der ich mich gerade weigere, umzukehren? Manchmal gibt es solche blinden Flecken. Aber ich denke mal, wir müssen dabei auch vorsichtig sein, dass sich damit nicht eine endlose Nabelschau verbindet. Ja? Wenn wir uns darin verlieren, dann verlieren wir noch mehr Zuversicht. Ja, wenn es eine solche Sünde gibt, dann kennen wir sie wahrscheinlich schon und weigern uns deshalb, uns davon abzukehren. Und wenn es sie gibt, dann will Gott sie uns auch zeigen. Denn er will ja nicht, dass etwas im Weg steht zwischen ihm und uns. Hier im Text wird aber noch ein zweiter Grund genannt. In Vers 14 lautet: Eine Voraussetzung für erhörtes Gebet, dass wir nach seinem Willen bitten. Und an der Stelle wird es möglicherweise etwas kompliziert, also dazu müssen wir etwas weiter ausholen. Gottes Wille hat zwei Aspekte. Einerseits gibt es Gottes offenbarten Willen, das heißt alles, was er uns in seinem Wort über seinen Willen offenbart hat. Ja, und das kann bedeuten, dass unsere Gebete nicht erhört werden, weil wir Gottes Wort nicht gut genug kennen. Und deshalb beten wir für die falschen Dinge. Und das wird auf Dauer demotivierend. Ja, wir kommen darüber hinaus gleich zu einem Beispiel, wo Gottes ausdrücklicher Wille es ist, dass man nicht für bestimmte Menschen betet, dazu gleich mehr. Aber hier ist schon einmal klar, je mehr Zeit wir in Gottes Wort verbringen, umso mehr werden wir auch wissen, welche Bitten Gott erhören wird. Je mehr wir nach Gottes Willen bitten, desto mehr Gebetserfüllung werden wir sehen und solche Gebete werden uns unheimlich in unserem Glauben motivieren. Wir sehen Gott in Aktion. Und das schenkt große Gewissheit im Glauben. Nun hat Gott allerdings nicht seinen ganzen Willen offenbart. Und damit kommen wir zu Gottes verborgenem Willen. Gottes offenbarter Wille, Gottes verborgener Wille. Der hat damit zu tun, dass er anders als wir das große Ganze kennen. Und weil es Dinge gibt, von denen wir nichts wissen, die Gott allein kennt, deshalb kann man manchmal für die richtigen Dinge beten, aber dann ist es so, als würde Gott das Gebet mit einem Ja, aber beantworten. Ja, das Gebet ist gut, es entspricht Gottes offenbartem Willen, aber nicht Gottes verborgenem Willen. Und uns fehlt das Wissen um diese verborgenen Faktoren, die Gottes Güte in eine andere Richtung weisen. Ich denke, das sind in mancherlei Hinsicht die herausforderndsten Gebete für das richtige Beten, aber sie werden scheinbar nicht erhört. Manchmal sehen wir sie auch einfach nicht, dass sie erhört werden. Ja? Daran kann es auch liegen. Manchmal wird es erhört, aber erst in einem Kontext oder in einer Zeit, in der wir nicht mehr da sind, in der wir es nicht beobachten können. Aber ich denke, insgesamt sind gute Gebete, die nicht erhört werden, die herausforderndsten, denn dann kann es tatsächlich den Anschein haben, dass Gott die richtigen Gebete nicht erhört. Und gerade dann müssen wir uns daran erinnern, an diese Zuversicht, die Johannes uns hier zuspricht, dass auch wenn wir nicht alles sehen, Gott unsere guten Gebete garantiert erhört. Ja, er sagt nicht, dass wir es sehen werden, sondern er sagt, dass wir das, wofür wir bitten, haben. Okay, also so viel zur Theorie. In Versen 16 und 17 bewegen wir uns dann in die Gebetspraxis. Ja, hier nennt Johannes ein wichtiges Gebet, das man in großer Zuversicht beten kann, weil es Gottes Willen entspricht. Vers 16, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er für ihn bitten, ja, das ist Gottes Willen. Und er wird denen, die sündigen, nicht zum Tod, das Leben geben. Ja, das ist ein wirklich wichtiges Beispiel. Wenn man sich Gottes Plan in Erinnerung ruft, dass er alle Dinge in Jesus Christus vereinen will. Ja, wenn man sieht, dass ein christlicher Bruder oder Schwester sündigt, soll man für ihre Umkehr beten, für Vergebung. Und dieses Gebet wird Gott erhören, weil er die Einheit der Gemeinde bewahren will. Das ist sein Plan, das ist sein Wille. Und deshalb sollen wir auch dafür beten. Gottes Wille ist, dass man für seinen Bruder oder seine Schwester bittet, wenn man sie sündigen sieht. Ein solches Gebet wird er erhören. Er wird denen, die sündigen, nicht zum Tod, das Leben geben. Er wird sie wieder mit hineinnehmen in die Gemeinschaft. Und mit diesem Stichwort sind wir aber auch direkt beim Gegenbeispiel. Wenn wir weiterlesen, heißt es, es gibt eine Sünde zum Tod. Und für die sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Die naheliegende Schlussfolgerung scheint zu sein, dass Gott eine solche Bitte anders als die erste nicht erhören wird. Oder zumindest können wir diese Bitte nicht mit derselben Zuversicht beten. Ja, hier geht es ja um Zuversicht, um Gewissheit. Also vielleicht ist es gar nicht unbedingt falsch, für jemanden in dieser Situation zu beten, so direkt sagt Johannes es nicht, aber wir können nicht erwarten, dass das Gebet auch erhört wird. Und davon sollten wir uns deshalb auch nicht unsere Zuversicht rauben lassen, wenn das Gebet nicht erhört wird. Ja, der entscheidende Unterschied zwischen beiden Situationen besteht darin, ob eine Sünde zum Tod ist oder nicht zum Tod. Also das müssen wir uns genauer anschauen. Und vielleicht fangen wir einfach damit an, was mit diesen Versen nicht gemeint ist, was aber viele Christen verunsichern kann. Nämlich, dass Christen sich Sorgen machen, ob man vielleicht irgendwann in der Vergangenheit eine Sünde zum Tod begangen hat. Gerade wenn es im Leben nicht so rund läuft und man etwas verunsichert ist, wenn man sucht nach Antworten, warum es nicht gut läuft, macht man sich vielleicht Sorgen, habe ich eine Sünde begangen, die zum Tod ist? Bin ich außerhalb der Vergebung Gottes? Aber diese Verunsicherung ist tragisch, weil dieser Abschnitt ja gerade Zuversicht und Gewissheit vermitteln soll und nicht das Gegenteil. Er soll Christen nicht verunsichern. Und tragisch ist es auch deshalb, weil der Text darum geht, wofür man beten soll. Es geht um das Einstehen füreinander im Gebet und nicht darum, habe ich eine bestimmte Sünde begangen. Ja, also die Absicht dieses Textes ist es nicht, einem reumütigen Sünder die Möglichkeit der Vergebung abzusprechen. Und wenn du dir solche Sorgen machst, dann gleich vorneweg, wenn du deine Sünden bereust, wenn du sie bereitwillig vor Gott bekennst und dich von ihnen abkehrst, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann ist dir Gottes Vergebung völlig sicher. Denn es gibt keine Sünde, die größer ist als das Sühnenopfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Gott will Menschen vergeben. Er sucht nicht nach einer Möglichkeit, irgendwo im Kleingedruckten, irgendeinen Ausweg, damit er jemandem nicht vergeben muss. Im Gegenteil. Er sucht danach, wem er vergeben kann. Er ist großzügig. Also lass dich nicht davon verunsichern, was möglicherweise in der Vergangenheit geschehen ist. Vertraut ihm einfach an. Und glaube die Vergebung der Sünden, wie es im christlichen Glaubensbekenntnis heißt. Daran glauben wir. Wenn es in diesem Text also nicht um diese andere Variante der christlichen Nabelschau geht, die wir auch vermeiden müssen, worum geht es dann? Nun schauen wir uns zuerst an, was mit der Sünde zum Tod gemeint ist. Und dazu gibt es, sage und schreibe, mindestens 6 Möglichkeiten. Ja, das heißt, wir wollen sie nur ganz kurz umreißen. Erstens, es geht nicht um die Unterscheidung zwischen wissentlich und unwissentlich begangenen Sünden. Beide vergibt Gott, wenn wir umkehren. Zweitens, es geht auch nicht um die Lästerung gegen den Heiligen Geist in Markus 3. Dort werden Jesu gute Werke dem Teufel zugeschrieben. Das heißt, es wird Gut und Böse so verdreht, dass man sich außerhalb des Bereichs von Vergebung und Rettung befindet. Darum geht es hier auch nicht. Drittens wird die Sünde zum Tod manchmal als Verweis auf Ananias und Sapphira verstanden. In der Apostelgeschichte können wir nachlesen. Ja, die beiden fallen tot um, ja, die Sünde zum Tod, daher wird es genommen, nachdem sie den Heiligen Geist belogen haben. Aber auch das macht keinen Sinn, denn woher weiß man denn vorher, ob man für jemanden beten soll, bevor er tot umgefallen ist? Was ist dann die Sünde zum Tod? Wir wissen es nicht. Also auch das kann es nicht sein. Viertens handelt es sich auch nicht um die 7 besonders schlimmen Todsünden, die in manchen Kirchen gelehrt werden, denn das ist mit Verlaub unbiblischer Quatsch, der in Gottes Wort nicht zu finden ist. Es gibt keine 7 Todsünden, das ist eine Erfindung, eine menschliche Erfindung, die jeder biblischen Grundlage entbehrt. Fünftens geht es auch nicht um beständigen Ungehorsam. Man muss sagen, der führt ohne Umkehr tatsächlich in den geistlichen Tod. Sollte man ernst nehmen. Aber auch darum geht es hier nicht. Ja, das Problem mit diesen ersten 5 Möglichkeiten besteht darin, dass sie eine Antwort suchen, ohne sich den Textzusammenhang anzuschauen. Ja, bestenfalls suchen sie dann noch an anderen Stellen in der Bibel, schlimmstenfalls außerhalb. Aber selbst die Bibelbezüge sind ziemlich wackelig und man weiß nicht genau, ist es das jetzt oder ist es das nicht? Wenn wir dagegen im ersten Johannesbrief suchen, dann landen wir schnell bei den Irrlehrern, die zwar in der Lehre der Apostel unterwiesen wurden, sie aber abgelehnt haben und die Gemeinde in die Irre geführt haben. Ja, ihre Behauptung, gegen die sich der erste Johannesbrief richtet, lauten so: Erstens, wir haben keine Sünde und deshalb brauchen wir auch keinen gekreuzigten Sohn Gottes. Zweitens, wir können Gottes Gebote ignorieren. Damit verleugnen sie Christus als Herrn über sich. Drittens, sie hassen ihre Brüder und Schwestern und lieben dafür die Welt. Auch das eine praktische Verleugnung von Jesus als Herrn. Und viertens leugnen sie generell alles über die Einzigartigkeit Jesu, dass er der Christus ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er Mensch wurde und eben, dass er unschuldig für unsere Sünden starb. Über solche Menschen sagt Johannes ganz klar im ersten Johannesbrief, sie sind nicht von Gott. Sie gehören zur Welt und verbleiben im Tod. Ihre Sünde ist zum Tod, weil sie die rettende Glaubenswahrheit über Jesus Christus rundweg ablehnen. Und streng genommen sagt Johannes zwar nicht, dass man nicht für sie bitten darf. Ja, vielleicht dreht es sich hier wirklich darum, welche Gebete Zuversicht verleihen. Ja, man kann für solche Gebete, für solche Menschen sicherlich beten. Und es kann auch sein, dass Gott in seinem Erbarmen sie irgendwann zur Einsicht und zur Umkehr bewegt. Das gehört aber in den Bereich seines verborgenen Willens und mit Zuversicht können wir nur nach seinem offenbarten Willen beten. Und tatsächlich gibt es auch in der Bibel mehrere Stellen, wo Gott explizit verbietet, für bestimmte Menschen zu beten. Zum Beispiel im Buch Jeremia gibt es mehrfach Verbote Gottes an Jeremia, für Israel zu beten. Ja, wer die Gründe näher erkunden will, kann sich die folgenden Verweise anschauen. Jeremia 7, 16 bis 18. Ich hoffe, ihr habt was zum Schreiben da. 11 bis 14, Jeremia 11 bis 14 und 14, 11. Oh, habe ich das letzte wirklich richtig? Naja, wenn die letzte nicht stimmt, dann müsst ihr mich nochmal fragen. Vielleicht habe ich hier einen Zahlendreher drin. Das ist die eine Stelle, wo sich das Volk Israel so weit von Gott wegbewegt hat, dass Gott zu Jeremia sagt, bete nicht für das Volk. Es gehört nicht in unsere Gemeinschaft, die wir haben, dass du für dieses Volk betest. Das ist schwerer, harter Tobak, ja? Ist sicherlich nicht einfach. Aber nicht nur in Jeremia, sondern auch im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17,9 sagt Jesus ausdrücklich, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir anvertraut hast. Und es ist nicht ganz klar, welche Schlüsse man aus diesen beiden Stellen für uns ziehen sollte. Aber es scheint, dass es manchmal schlicht unpassend ist, in Gottes Gegenwart Menschen nachzuweinen bzw. nachzubeten, wenn die seine Geschenke beständig und wiederholt mit Füßen treten. Wir müssen sie Gott überlassen und dürfen uns nicht zu eng an sie binden. Aber noch einmal, hier geht es nicht primär um das Unpassen an einem solchen Gebet, sondern um darum, wie wir Zuversicht im Gebet haben können. Nämlich indem wir das von Gott erbitten, was seinem Willen entspricht. Und ihr seht auch hier, sagt Johannes noch einmal explizit, alle Ungerechtigkeit ist Sünde. Doch es gibt Sünde nicht zum Tod. Ja, er will nicht, dass Menschen sich Gedanken machen, ob sie möglicherweise eine Sünde zum Tod haben, wenn man umkehrt, wenn man seine Sünden bereut und sie im Namen von Jesus Christus vor Gott bringt, um Vergebung bittet, dann ist jede Sünde vergeben. Es gibt Sünde nicht zum Tod. Das ist das Gute am Evangelium. Also keine ganz einfache Stelle, ja, aber lasst euch davon nicht verunsichern. Und jetzt haben wir auch die Hauptarbeit hinter uns und im letzten Abschnitt geht es um Gewissheit als Kinder Gottes. Und der Punkt lautet, in einer verwirrenden Welt schenkt Gott uns Verständnis. In einer verwirrenden Welt schenkt Gott uns Verständnis. Lesen wir dazu die Verse 19 und 20. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Oder wörtlich, unter dem Bösen liegt oder beherrscht wird. Also diese Aussage ist fast ein Punkt für sich. Sie sagt uns, dass wir uns nicht zu wundern brauchen, wenn es in unserem Leben, in dieser Welt, manchmal ganz schön im Getriebe kracht. Ja, die Grundausrichtungen sind einfach völlig gegensätzlich. Wir sind von Gott, die Welt ist unter dem Bösen, da kracht es. Ja, und das soll uns nicht verunsichern. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Aber von diesem beunruhigenden Geräuschen Getriebe sollen wir uns nicht verunsichern oder verwirren lassen. Und die Begründung dafür bringt uns wieder zurück dahin, wo wir begonnen haben, nämlich beim Sohn Gottes, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und von ihm her bestimmt sich die Realität. Er ist der Leuchtturm, an dem wir überall in dieser Welt Orientierung finden. Er verhindert, dass man sich verwirren lässt. Wenn andere erstaunt sind, dass wir diesen Kram noch von gestern tatsächlich noch glauben und man anfängt, mache ich mir da nur was vor. Johannes sagt, nein, nein, wir wissen doch, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und sein Kommen verändert, wie wir die Wirklichkeit verstehen. Johannes schreibt, Christus hat uns einen Sinn dafür gegeben, wenn wir weiterlesen, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wunderbarer Bezug zur Dreieinigkeit, zu dem kommen wir gleich. In seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, seht ihr, hier geht es um Wahrhaftigkeit, um Wirklichkeit, um Realität. Und dieser Sinn für das, was wirklich ist, wird sicherlich vom Heiligen Geist geschenkt. Er gibt uns ein Gespür für den wahrhaftigen Gott, für das, was wirklich ist. Und nur am Rande, also wie schon erwähnt, hier finden wir einen wichtigen Hinweis darauf, dass schon die allerersten Christen sich völlig klar darüber waren, dass der wahrhaftige Gott Vater und Sohn ist und natürlich Heiliger Geist, auch wenn er hier nicht erwähnt wird. Vater und Sohn, ihr seht, der Wahrhaftige ist Gott. Aber auch Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. Ja, Gott ist Vater und Sohn. Also lasst euch nicht verunsichern, wenn Leute die Dreieinigkeit als unplausibel ablehnen. Der Sinn für den wahrhaftigen Gott ist der Sinn für den dreieinigen Gott. Und wenn wir Jesus Christus wahrhaftig als Gott, den Sohn, erkannt haben, in seiner Macht, in seiner Größe, und seiner unübertroffenen Herrlichkeit, dann wird nichts in dieser Welt, keine Lüge oder Irrlehre, keine Krise oder Anfeindung an unserem Glauben rütteln können. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat gesprochen: In dieser Welt habt ihr Angst. Ihr werdet verunsichert sein. Doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und im Glauben an ihn, wenn wir uns an ihn hängen, uns ihm anvertrauen, gehört auch uns der Sieg über die Welt. Da können wir uns sicher sein. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast über unsere Zukunft. Dass du uns nicht in Verunsicherung verbleiben lässt darüber, ob wir ewiges Leben haben. Wir bekennen dir, dass wir manchmal Angst haben in dieser Welt, dass wir verunsichert sind. Und wir bitten dich, lenke du durch deinen Heiligen Geist immer wieder unsere Augen auf das ewige Leben, das wir im Namen des Sohnes Gottes haben. Lass uns auch den Blick lenken auf die vielen Gebetserhörungen, die wir erleben dürfen, wenn wir nach deinem Willen bitten. Und lenk unseren Blick darauf, dass du uns dieses Gespür geschenkt hast, dass du ein dreieiniger Gott bist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir danken dir, dass wir durch die Gemeinschaft mit den Aposteln auch Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und wir bitten dich, fülle uns mit dieser vollkommenen Freude, dass wir nicht verunsichert, nicht voller Angst, sondern voll dieser Freude an Christus durch dieses Leben gehen. Wir bitten dies im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus. Amen.